Family Lab Deutschland, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Family Lab Podcast. Heute mit
Desiree Bender
und Nicole Wilhelm
und Heidi de Blum. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchten wir uns ein bisschen austauschen zu dem Thema selbstbestimmte Kinder. Das ist heute unser Begriff und gerade über diesen Begriff möchte ich gleich mal einsteigen, denn es gibt gefühlt ja viele verschiedene Bezeichnungen, selbstbestimmte Kinder, autonome Kinder, aber dann höre ich auch immer viel von gefühlsstarken Kindern, da sind wir viel im Austausch dazu, aber auch gefühlssensitiv. Also es gibt so viele Begrifflichkeiten und ich würde gern euch erstmal fragen, was verstehen wir denn unter autonomen oder selbstbestimmten Kindern? Welcher Begriff ist da eigentlich passender?
Ich persönlich bevorzuge selbstbestimmtes Kind, weil das drückt es für mich am besten aus. Die wollen einfach über sich selbst bestimmen, weil sie ja auch in sich spüren, welcher Spur die folgen wollen. Und autonom klingt so ein bisschen abgetrennt vom Rest, als wäre man irgendwie ein Extra. Ja, natürlich ist man auch ein Individuum, aber dennoch in einer Gemeinschaft. Und die wollen nicht extra sein, sondern die wollen eigentlich nur über sich selbst bestimmen, in der Gemeinschaft eingebettet.
Ich finde es auch wichtig, dass bei diesem Begriff autonome Kinder oder bei diesem Autonomie-Thema, dass wir das als Grundbedürfnis aller Kinder anerkennen und dass wir nicht denken, wenn jetzt Kinder irgendwie sehr stark für sich einstehen, dass wir dann das direkt überhaupt als besonders anerkennen, sondern ich würde gerne auch darüber reden, ab wann sprechen wir denn von selbstbestimmten Kindern? Weil alle Kinder haben ja ein ganz ureigenes Autonomiebedürfnis. So, und dieses Autonomiebestreben und Bedürfnis ist ja neben dem Bedürfnis nach Bindung da und die sind beide da und beide müssen ja in einem gesunden Verhältnis miteinander, so wie es gerade beim Kind da ist, dürfen die ja auch bedient werden und müssen auch bedient werden für ein gesundes Aufwachsen. Und da sehe ich das halt als total wichtig an, dass wir da genau hinschauen. Das ist ganz normal, also ein ganz normales, gesundes Grundbedürfnis eines jeden Kindes, nach Autonomie zu streben.
Ja, danke. Und vielleicht mal so jetzt im größeren Kontext nochmal, weil es ja so viele Begrifflichkeiten gibt, wie können wir das denn abgrenzen? Also was macht es denn aus, ein selbstbestimmtes Kind? Was sind da die Besonderheiten?
Also ich glaube, das ist einfach etwas, was die Kinder schon vorgeburtlich mitbringen. Die können schon vor der Geburt anzeigen, ist mir angenehm, ist mir nicht angenehm. Ja, beim Duschen, wenn das Kind dann rumzappelt, weil das Wasser auf den Bauch prasselt, dann zeigt es schon an, das mag ich nicht. Das ist mir zu laut, kann sich rumdrehen. Ja, und das ist etwas, wo man von Anfang an sieht, die wollen herausfinden, wie funktioniert das hier, wie kann ich gut für mich sorgen, wie kann ich hier mitmachen. Also das ist etwas, was sie von Anfang an wollen und dieses unbändige Wollen und dieses Dranbleiben, das ist ja auch so faszinierend, wenn die Sprache lernen. Ja, das ist ja unglaublich. Die wissen am Anfang noch nicht mal, wie man laut bildet. Aber das ist denen egal. Die machen einfach mit. Oder dieses Laufen lernen auf diesen kleinen Füßchen, diesen riesen Kopf balancieren. Wahnsinn, was die können. Das beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue. Und ich glaube, das ist einfach so beeindruckend, dass das ist im Kinde innenwohnen. Das ist eine angeborene Kompetenz.
Für mich ist es auch so mit diesen selbstbestimmten Kindern, dass die einfach nochmal ein größeres inneres Suchen und Brauchen von dieser Selbstbestimmtheit und von diesen Ich-mache-Erfahrungen-selbst haben und erleben. Und das kenne ich von ganz vielen Kindern. Es gibt einfach Kinder, also auch von meinen eigenen Kindern, es gibt Kinder, die brauchen das nochmal mehr und die leiden so richtig, wenn dieser Erfahrungsraum, dieser eigene Erfahrungsraum, den ja alle Kinder brauchen, auch dieses gesunde Autonomiebestreben, die leiden noch mal mehr darunter und können damit wirklich gar nichts anfangen, wenn sie da so stark drin beschnitten werden, weil das wie so ihre Grundlebensenergie ist und irgendwas, was so richtig aus ihnen heraussprudelt, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht. Und das ist für mich noch mal so ein bisschen der Unterschied in der Qualität. Alle brauchen das grundlegend, in meiner Perspektive. Und dann im Weiteren gibt es Kinder, die es wirklich nicht aushalten können, wenn ihnen nicht ein bestimmter, auch größerer oft Raum an Selbstbestimmung zugestanden wird als anderen. Das ist natürlich ein Unterschied, dass manche Kinder lassen sich schon eher auch führen und leiten und genießen das auch total, sich da rein zu entspannen. Und es gibt Kinder, die entspannen sich dann, wenn sie selber bestimmen können, was sie selbst betrifft. Und die haben auch noch mal eine höhere Sensibilität dahingegen, was alles sie betrifft. Ne? Es gibt ja einfach Kinder, die sagen, Also die haben so diesen Raum, das ist ja normal, ne? Eigener Körper, was esse ich und so weiter, ist ja eigentlich bei allen der Fall. Ne? Und dann gibt es halt einfach, um jetzt ein Beispiel zu machen, Kinder, für die ist es weniger ein Thema, wenn dann die Eltern zum Beispiel ihnen die Kleider rauslegen oder die sind zum Beispiel auch froh, weil es ihnen einfach egal ist. Und dann gibt es Kinder, für die geht es gar nicht, dass sich da überhaupt jemand einmischt und überhaupt meint, er hätte damit was zu tun. Und zwar schon im Alter von 1,5 oder so. Und das wären für mich so Anzeichen zu sagen, okay, das geht jetzt vielleicht in eine Richtung von mehr Bedürfnis nach Selbstbestimmung bei diesem Kind, bei dem es auch wichtig ist, es zu achten. Weil was da ja Eltern in den Bereichen regelmäßig erzählen, ist dann, dass die Kinder auch wirklich ganz, ganz starke emotionale Ausbrüche haben, wenn das nicht geachtet wird und es auch sehr lange braucht, bis sie sich da wieder regulieren können.
Und das finde ich so beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich die sind. Einer meiner Kinder, der hätte sich die Socken anziehen lassen bis 16, wenn ich es vielleicht nicht irgendwann aufgegeben habe. Ich weiß nicht, wann der damit aufgehört hätte. Und der andere hat gleich klar gemacht, auf gar keinen Fall darf ich die Socken auch nur angucken. Ja, er hat sie aus der Schublade geholt, welche Socken, und hat es dann alleine probiert. Und das war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie unterschiedlich das auch ist. Ja? Und was ich auch wichtig finde, in dem Zusammenhang zu unterscheiden, wenn Kinder ein größeres Autonomiebedürfnis haben, dann ist das das eine, aber manchmal wird es verwechselt, weil über was wollen die Kinder bestimmen? Also wenn die über sich und ihre eigenen Belange bestimmen wollen, ist das ein größeres Autonomiebedürfnis. Wenn die aber anfangen wollen, über andere Menschen zu bestimmen, dann kann man gucken, was ist bei der Führung los? Ja, also bei einem Kind war es so, das hat sich immer auf den Schoß der Mutter gesetzt. Und wenn die sich nicht unterhalten sollte, hat er gesagt, du darfst nicht reden, hat ihr den Mund zugehalten. Also das ist natürlich nochmal eine andere Qualität. Da will er nicht über sich bestimmen, was er macht, sondern was die anderen machen. Und dann kann man gucken, bekommt das Kind vielleicht auch genug Führung.
Das finde ich eine sehr wichtige Unterscheidung. Ja, total. Das ist nicht verwischt. Und dazu ist es auch echt total wichtig zu klären, was ist denn in diesem Raum an Selbstbestimmung? Was ist denn dieser Raum von, das betrifft mich, das betrifft wirklich originär mich, in den wir uns auch häufig gewohnt haben, einzumischen, ne? Weil wir ja als Kinder und auch in den Generationen zuvor, dieser autonome Raum, ja, zum Teil war der sehr da, weil einfach gar nicht der Raum da war, dass die Eltern sich viel kümmern konnten um die Kinder. Und zum Teil war der sehr wenig da, weil wir Eltern dann dachten, es sei total wichtig, dass wir die Kinder schützen, und haben sie da auch sehr eingeschränkt. Und da war dieser Raum sehr, sehr wenig da. Und das finde ich auch wichtig. Welche Erfahrungen haben wir denn da vorher gemacht? Auf Basis dessen bewerten wir das ja heute. Und auf Basis dessen denken wir ja, ah, hier ist der selbstbestimmte Raum des Kindes oder hier endet der und hier fängt der an. Und da erlebe ich auch viele von uns Eltern oft als nicht so orientiert. Also als so, hey, es ist echt gut, darüber zu sprechen, was Nicole gerade gesagt hat. Wo fängt denn der Raum des Kindes an und wo endet er auch? Und wo ist es wichtig, dass das Kind auch von den Erwachsenen eine integre Führung erfahren darf?
Als ich eben das Mikro eingesteckt hat, hat meine Tochter gefragt, was geht's denn heute? Sage ich, um selbstbestimmte Kinder. Sagte, naja, also für sie ist es so. Die Kinder lässt man alleine machen und alleine entscheiden, außer es ist gefährlich. Da muss man die natürlich schützen. Oder man hat zu wenig Zeit, dann kann man es auch einschränken, aber das darf nicht so oft sein. Ich dachte, ist eine ganz gute Zusammenfassung, damit kann ich arbeiten. Weil es ist dieses eine, wann braucht das Kind Schutz durch mich? Ja, und wann sind meine eigenen Belange zu sehr eingeschränkt? Und dann schränke ich das Kind auch vielleicht ein in dem, was es tun will. Und dieses Austarieren, wo kann das Kind schon alleine bestimmen, wo brauche ich etwas aus diesem Topf von Zeit und Energie, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wenn man das geklärt hat für sich, ja, immer so ein Stückchen, dann ist es einfacher.
Um es jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wenn ich jetzt so als Mama zum Beispiel das Gefühl habe, mein Kind ist sehr selbstbestimmt, dann finde ich es ganz wichtig, dass ich erstmal gucke, wie du gesagt hast, Nicole, worüber will das Kind bestimmen? Ist es wirklich über sich selber oder ist es über alles? Ja, um wirklich herauszufinden, was steckt dahinter? Ist es Führung, die gesucht wird, oder ist es einfach ein Kind, das ein größeres Autonomiebedürfnis hat? Und dann fand ich das ganz schön, was du jetzt gesagt hast, aber für mich ist so die Frage, dieser Begriff selbstbestimmtes Kind, also was bringt mir das vielleicht als Eltern, wenn ich so ein bisschen herausfinde, ah, okay, in diese Kategorie passt mein Kind vielleicht?
Also in dem Buch, das Jesper Juhl dazu geschrieben hatte, weiß ich noch, dass er irgendwie geschrieben hat, dass er lange überlegt hat, ob er das schreiben soll unter diesem Begriff, weil er sich nicht sicher war, ob das wirklich den Eltern dient oder ob es nur wieder ein neues Label und eine Kategorie ist, die wir draufpacken auf Kinder. Und das finde ich wirklich auch wichtig hinzuschauen. Die Frage, die du stellst, ist ja, wozu kann es mir konstruktiv und produktiv dienen in der Beziehung zu meinem Kind, wenn ich diesen Begriff einsetze. Und das glaube ich schon wirklich, dass es einem dienen kann. Und zwar, wenn man es so einsetzt, dass man sagt, hey, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass ich mein Kind nicht recht verstehe und fühle mich zum Beispiel abgelehnt von meinem Kind und so, als wäre ich nicht wertvoll fürs Kind im Sinne von, ich gebe Tipps und das Kind lehnt die ab und macht sein eigenes Ding. Wenn ich dann davon lese, ah, es gibt Kinder, die sind selbstbestimmter und das ist ihr Weg, ihr persönlicher Weg ist es und es tut ihnen gut, wenn ich ihnen diesen Raum lasse und wenn ich mich zurückhalte, ich darf mich zurückhalten, ich bin nicht mehr die, die Ratgeberin ist und Tipps gibt, sondern ich darf das Kind machen lassen. Ich darf das Kind, das wertschätzen, dass das Kind diese persönlichen Erfahrungen jetzt macht, weil es die selber wählt. Und ich darf mich da zurücklehnen. Ja, statt auf so eine Elternrolle aufzuspringen, ich muss das, weil das gehört dazu. Und dann habe ich aber Konflikte mit dem Kind, die sind unnötig. Ich glaube, dann kann es einem wirklich sehr dienen und auch befreien und entlasten, dass man sagt, mit meinem Kind ist alles richtig und ich darf mich hier entspannen und darf mein Kind genießen. Ja, ich muss, cool, ich muss mich nicht drum kümmern, was es anzieht. Ich nehme einfach die Jacke mit, weil den Streit kann ich mir, oder ne, diesen Ausbruch kann ich mir sparen, von wegen zu lange zu erklären, es ist aber kalt. Ich nehme die einfach mit. Ich weiß, es wird eh die Jacke nur anziehen. Wenn es selbst merkt, mir ist kalt, dann habe ich sie dabei. Den Rest der Energie spare ich mir ein und genieße, zu sehen, wie kompetent mein Kind ist. Und ich glaube, in der Haltung können wir davon unheimlich viel mitnehmen und uns da gut rein entspannen als Eltern.
Ja, und ich glaube auch, dass wir merken, wie kompetent wir selbst als Eltern sind. Weil wenn man ein Kind hat, was gerne über sich auch bestimmen lässt, was ganz in Ordnung ist, also einer meiner Söhne, der hat dann immer gefragt, darf ich jetzt ins Bett gehen? Und da habe ich gesagt, ich will dir erst noch Zähne putzen. Okay, da war das erledigt. Ja, und mit dem anderen ging das überhaupt gar nicht. Und das ist viel schwieriger für Eltern, ein Kind, was schon so früh zeigt, ich bestimme hier alles über mich alleine, gut zu begleiten, das ist viel schwieriger. Und dann haben die größere Selbstzweifel, weil denken, bei den anderen ist es so einfach und bei mir. Ja, und dass man, wenn man erkennt, ah, es hat einfach ein größeres Bedürfnis über diese Selbstbestimmung, dann kann man sich wirklich, wie du sagst, auch da rein entspannen und selber sehen, ich mache es eigentlich gut, weil ich mein Kind sozusagen so lasse und nicht versuche zu verbiegen und dann einen Haufen Stress habe, weil der seinen Schlafanzug nicht anziehen will und so weiter.
Und ich finde, was man auch so wunderbar lernen kann von den Kindern, die mehr für Selbstbestimmung stehen, ja, und einstehen, ist wirklich da loszulassen. Und zu sehen, wie viel gut läuft, wenn wir loslassen an manchen Stellen. Also gerade das Thema Schlafanzug. Okay, dann hat es vielleicht keinen Schlafanzug an. Und ich hatte vielleicht vorher immer die Idee, es muss einen Schlafanzug anziehen. Aber dann hat sich halt was anderes aus dem Schrank gegriffen und hat das an und geht glücklich ins Bett. So. Und wo ist der Punkt? So, ne? Wo ist der Punkt, an dem wir oft festhalten und denken, das geht doch nicht?
Ja.
Ja, und das nochmal reflektieren. Und da sehe ich diese selbstbestimmten Kinder schon sehr stark als Einladung für uns, nochmal freudiger hinzuschauen, wie unterschiedlich wir Menschen sind. Und dass es einfach okay ist, wenn es so ist, wie es ist. Hauptsache, ne, wie jetzt an dem Fall zum Beispiel, das Kind geht dann einfach zufrieden ins Bett. Und wir dürfen auch sehen, dass die Kinder sich in dem Moment so sehr anerkannt als Mensch fühlen, wenn wir sie das tun lassen. Also das ist meine Erfahrung, weil ich habe auch ein Kind, das ganz stark für Selbstbestimmung einsteht. So. Und
ja,
da empfange ich große Dankbarkeit von ihr zurück, wenn sie von mir erfahren hat, ich traue es ihr zu. Und ich sage, ja, mach das, ich weiß, dass du es kannst. So, ne? Also auch in der vertrauensvollen Haltung, weil die Kinder unfassbar davon profitieren, wenn sie spüren, meine Mama, mein Papa, die vertrauen mir. Ja, oder auch Erzieherin im Kindergarten, Lehrerin. Ne? Also dieses Gefühl von, mir wird vertraut, meinen eigenen Entscheidungen und dem, wie ich den Weg in meinem Leben gehe, dem wird vertraut. Ja. Und das finde ich auch richtig, richtig schön, wie viel Dankbarkeit da zu einem zurückkommen kann, weil auch auf der anderen Seite liegt auch der Schmerz, wenn das überschritten wird. Ne? Und deswegen lernen uns diese Kinder sehr, sehr viel, finde ich.
Ja, und es ist manchmal ja auch so, dass wir dieses Vertrauen nicht haben, weil wir Angst haben. Und dann ist es eine gute Idee zu prüfen, ist es eine relevante Angst, braucht das Kind Schutz oder ist die Angst nur in meinem Kopf und es behindert Entwicklung. Ja? Ich weiß, bei Weihnachtsbasteln habe ich eine erste Klasse gehabt und wir haben so Trockenfilzen gemacht. Das waren so kleine Förmchen, da kommt Wolle rein und man sticht so oft mit der Filznadel rein, bis es verfilzt ist. Und die hat so richtige fiese Widerhaken. Und das habe ich den Kindern erklärt, Pflaster in die Mitte gestellt, so macht. Und die eine Mutter, die noch geguckt hat, was wir da so treiben, hat gesagt, oh, das ist ja richtig gefährlich. Und dann sagte ihr Sohn zu ihr, Mama, ich habe genug Blut. Und das war so wunderbar, zu sehen, wie die Kinder mit dieser Gefahr auch umgehen. Mache ich das nicht? Ein Junge sagte, ich nehme gleich rote Wolle, weil dann sieht man das Blut nicht. Auch sehr pragmatisch. Ein anderer Junge sagte, ich mache lieber was anderes. und war ganz klar, mein Finger ist mir wichtiger als das, was da dabei rauskommen kann. Und zu sehen, wie unterschiedlich Kinder da rangehen und das Vertrauen zu haben. Die können ihrer Spur folgen, die wissen ganz genau, was passt zu ihnen nicht. Und dass wir, glaube ich, eigentlich nur einschreiten, wenn wir denken, ah, das ist jetzt etwas, da sind die Folgen zu heftig. Das machen wir lieber nicht.
Und gleichzeitig finde ich jetzt so als aus der Mama-Perspektive muss ich sagen, ja, das klingt echt schön, aber das manchmal überhaupt zu erkennen in diesem trubeligen Alltag und zu sagen, okay, ich darf da jetzt vertrauen und ich darf da jetzt loslassen und ich darf das, ne, sehen, dass es eigentlich mein Anteil ist, dass ich jetzt möchte, dass er einen Schlafanzug anzieht oder dass ich jetzt, das ist ja manchmal auch echt nicht so einfach. Ja, also ich sehe das auch so, dass es natürlich eine Chance ist, wenn wir dann da hinkommen, aber manchmal sind wir ja so drin in diesem, naja, das macht man nicht so und das ist nicht in Ordnung, wenn die jetzt nackt schläft und das sind diese Sorgen und Ängste, die einfach dann ja auch so überwiegen, ja. Und das finde ich schon auch da immer nicht vergessen, okay, auch wir sind da eben auf unserem Weg und manchmal gelingt uns das vielleicht und wir sagen, pff, ja klar, schlaf halt nackt, was soll schon passieren, ja.
Ja, weil ich habe den Kinderarzt gefragt. Ich habe gefragt, kann da ein Nierenschaden, irgendwas, keine Ahnung? Und er sagt, nein, da kann nichts passieren. Und dann dachte ich, okay, gut, meine Angst, die behalte ich bei mir. Ja. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, dass wir auch immer wieder überprüfen. Und wir haben ja super Coaches an unserer Seite. Das heißt, die Kinder, die machen uns darauf aufmerksam, wenn wir in ihren Vorgarten rumlatschen. Das heißt, wenn wir Dinge bestimmen, die sie glauben, schon alleine bestimmen zu können, dann zeigen die uns das. Ja. Das hat er jetzt bei destruktive Konflikte genannt, die häufiger oder heftiger werden. Und die Kinder beharren auf ihrer Selbstbestimmung. Und das ist toll. Und gerade die modernen Kinder, wie sie heute einfach erzogen werden, die bei sich bleiben dürfen, die ein gesundes Selbstgefühl haben, wo Eltern Rücksicht nehmen auf diese Dinge, die sich so viele Gedanken machen. Das sind Kinder, die sagen, ey, nee, das will ich alleine bestimmen. Und wenn die richtig auftreten, dann ist für mich immer das Signal gewesen, ah, okay, gut, vielleicht denke ich nochmal drüber nach.
Voll gut. Und zu der Frage, wie komme ich, ich bemerke es vielleicht gar nicht, ne? Also halt, habe ich gerade so ein bisschen auch den Punkt so gehört gerade oder kam bei mir so an, wie kann ich als Eltern denn merken, ah, gerade biege ich vielleicht in so eine ältere Richtung ab und ich darf nochmal zurückschauen. Da finde ich genau der Punkt, den Nicole gesagt hat in Bezug auf Kinder, super, den für sich selbst zu nehmen. Für mich ist es so, immer wenn ich merke, in der Interaktion mit einem anderen Menschen kommen in mir starke Gefühle auf, mein Marker, um zu merken, stopp, das ist gerade bei mir. So. Und das ist wirklich hilfreich, weil, also ich bin so im Kontakt mit dem Kind und plötzlich merke ich, pff, da werde ich jetzt gerade so wütend. Und dann halt in dem Moment wirklich zu merken, okay, stopp, dann ist gerade wieder hier irgendein Film am Laufen, ja. Und in dem Moment das einfach nur als Einladung zu sehen, gerade nicht mehr im Kontakt zu sein, sondern sich um mich ein bisschen zu kümmern und zu gucken, wie gestalte ich gerade den Kontakt noch konstruktiv, ist für mich eigentlich der Marker. Und ich freue mich, dass ich total an dem Punkt bin, diesen Marker zu erkennen. Und das heißt nicht, den immer zu folgen. Also ich finde es wichtig, dass wir als Eltern in kleinen Schritten gehen und sagen, cool, jetzt merke ich das ja schon mal alles so, ne, wenn ich dann, wenn das kommt, dieses Gefühl. Und manchmal kann ich dann sogar schon adäquat damit umgehen und manchmal noch nicht. Und es ist okay. Also das finde ich dann, es ist einfach okay, wie es dann war. Ich finde, das Wichtigste ist, möglichst schnell wieder in Frieden zu kommen mit dem, was gerade war, auch wenn es nicht gut war. Und Verantwortung dafür zu übernehmen, gegenüber sich selbst und gegenüber dem Kind. Weil wenn wir dann wieder in dem Frieden sind und verziehen haben, können wir weitermachen und wir können schwupps wieder ins Konstruktive gehen und müssen nicht da verharren und daran so anhaften und festhalten. Ja? Weil das passiert nämlich. Das passiert, wenn wir uns Vorwürfe machen und denken, ach, jetzt habe ich hier wieder Druck auf mein Kind ausgeübt, wie blöd. Und dann denken wir eine halbe Stunde drüber nach und währenddessen spielt das Kind schon weiter und zeigt uns irgendwas. Und wer ist nicht präsent und kriegt es nicht mit? Wir. Weil wir gerade in unserem schlechten Gewissen drin hängen. Und es ist auch okay. Und dann dürfen wir es merken und dann dürfen wir rausgehen. Ich finde wirklich diese kleinen Schritte im Einklang mit sich selbst so, so wichtig.
Und in diesem ganzen Kontext auch sich selbst nicht zu vergessen. Also ich schränke Kinder manchmal ein, weil es für mich nicht passt. Ja? Also bei mir ist ein großer Stressfaktor, wenn ich unpünktlich kommen könnte. Also allein der Gedanke stresst mich. Ja, das ist so ein Special Effekt. Ich habe versucht, das zu verändern. Das geht nicht. Das ist einfach so mit mir. Ja, und deswegen wusste ich, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, egal ob jetzt, als meine Kinder jünger waren oder ob ich jetzt mit der Schulklasse bin, ich plane pro Stunde eine Viertelstunde ein für Konflikte. Ja, wer darf abschließen, wer darf zuerst die Treppe runter? Dafür brauchen Kinder Zeit. Das dauert manchmal eine Weile und deswegen habe ich extra Konfliktzeit eingeplant. Und dann war ich entspannt und die Kinder konnten ja, sich frei entwickeln, auch auf dem Gebiet Konflikten. Und ich glaube, dass man sozusagen sich selbst nicht vergisst. Auch ich darf für mich freundlich Fakten schaffen, wenn es für mich nicht passt. Und gucken, was kann ich verändern? Und manchmal kann ich nichts verändern. Und dann ist es so, dass die Kinder nicht ganz so selbstbestimmt agieren können und sauer sind und wütend sind. Und wie du gesagt hast, die Verantwortung dann dafür zu benehmen, sage ich, ja, ich sehe, du würdest es gerne jetzt alleine machen und ich habe so einen Zeitstress und deswegen mache ich es jetzt.
Ja, ich denke auch, dass das nochmal so ein wichtiger Punkt ist, dass das natürlich schön ist, wenn wir den Raum unseren selbstbestimmten Kindern geben können, dass sie selber bestimmen, aber dass es genauso in Ordnung ist, wenn es Momente gibt oder Fragen gibt oder Entscheidungen gibt, die wir treffen, aus dem Grund allein, dass es vielleicht gefährlich ist, dass es zu weit geht oder dass es einfach für uns gerade nicht passt und nicht in Ordnung ist und nicht geht. Ja, also dass man das auch, dass das wunderbar nebeneinander stehen darf, dass es nicht bedeutet, ein selbstbestimmtes Kind darf jetzt immer alles selber bestimmen. Es geht nicht. Wir sind ja natürlich trotzdem eine Gemeinschaft und wie du schon so schön sagst, das wollen sie ja auch. Die wollen ja auch Teil der Gemeinschaft sein und es ist vollkommen in Ordnung, dass wir da auch für uns sorgen und in dieses Vertrauen zu gehen, dass das Kinder gut hinbekommen werden. Ja.
Ja, das ist so wichtig. Also gerade wenn wir selbstbestimmte Kinder begleiten, kostet es mehr Kraft. Das ist schon wichtig zu sehen. Ne? Also die Leistung, die da Eltern erfüllen, an Sortierung, zu sortieren, wo ist das Kind, wo bin ich, mit welcher Situation habe ich es zu tun, ist die gefährlich, ist die nicht, bekriegt sich das Kind oder nicht. Das ist einfach viel Arbeit. Ja? Und dazu brauchen wir viel Energie. Und dazu, um die zu haben, brauchen wir auf jeden Fall so eine klare Integrität in uns, dass wir unsere Grenzen auch gegenüber den Kindern, die persönlichen Grenzen, so klar wahren, weil das ist überhaupt erst der Raum, in dem die Kinder sich dann selbstbestimmt bewegen können. Sonst ist es nämlich kein selbstbestimmter Raum, sondern sonst bestimmen sie ja über uns. Also da ist für mich genau der Punkt, wo dann das Thema Führung beginnt. In dem Moment, in dem ich mich nicht mehr selbst führen kann, weil ich nicht mehr in meiner Kraft bin, kann ich natürlich den Raum für das selbstbestimmte Kind nicht mehr halten. Also ich brauche da vorher die Versorgung von mir selber. Und das finde ich total zentral zu sehen. Das ist viel, braucht viel Energie und entsprechend brauchen wir als Eltern, die Kinder begleiten, die noch mehr Selbstbestimmung, noch ein höheres Bedürfnis nach Selbstbestimmung haben, brauchen wir eine umso größere Versorgung unserer selbst. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und ich habe auch noch eine Erfahrung gemacht mit Kindern, die für mich selbstbestimmte Kinder sind, dass die, so wie sie sind, in dieser Selbstbestimmung, die ihnen so am Herzen liegt, oft auch, also ist nur meine Erfahrung, ein sehr großes Verständnis für die anderen haben und für deren persönliche Grenzen und Selbstbestimmung. Also da habe ich oft, wenn ich dann diesem Kind den Raum gegeben habe, den es braucht, die Erfahrung gemacht, da kommt auch viel Verständnis zurück, wenn ich dann auch sage, so und jetzt brauche ich das mal. Weil das ist irgendwie, also habe ich so erfahren, dann oft auch da, diese Connection, das dann auf den anderen auch zu adaptieren und eben nicht nur bei sich zu sein. Und das ist natürlich auch altersabhängig, super wichtig.
Ja, und was mir wirklich geholfen hat, ist diese, wie du gesagt hast, Sortierung. Also, dass ich mich wirklich gefragt habe, okay, welche Bereiche will ich weiterhin bestimmen und wo übergebe ich es an mein Kind, um Selbsterfahrung zu machen? Wenn man wirklich sich mal hinsetzt und sagt, okay, worüber bestimme ich eigentlich? Ja, da war eine Familie mit einem 6-jährigen Mädchen, die hatte ein sehr großes Autonomiebedürfnis. Und die Eltern haben dann wirklich geschaut, okay, was kann sie schon alleine wuppen und wo bestimmen wir? Also, dass sie noch in den Kindergarten geht, bestimmen wir und so weiter. Also, sie hatten verschiedene Bereiche, wo sie gesagt haben, das bestimmen wir und alles andere, da darfst du gern probieren. Ja, nicht alleine gelassen, wir begleiten dich, aber dass man das mal so klar hat, auch mit den Kindern. Für sie war das total toll, weil die hat dann mich gefragt, dürfen meine Eltern bestimmen, wie viel Fernsehen ich gucke? Das war für sie ein Punkt, wo sie gesagt hat, nee, also das will ich ja selbst bestimmen. Und da haben die Eltern gesagt, das wollen wir noch nicht aus der Hand geben.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Und vielleicht so als Abschlussgedanken, der mir jetzt noch so gekommen ist, um den Eltern auch vielleicht Mut zu machen, auch den Kindern wirklich Sachen zuzutrauen. Wir hatten es jetzt gerade in der letzten Weiterbildung, hat Herbert Renz-Polster erzählt, dass es in den indigenen Bevölkerungen absolut normal ist, dass ein 4-jähriges Kind ein Kleintier häutet und brät. Da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Wir dürfen wirklich vertrauen, dass unsere Kinder schon ganz schön viel schaffen. Vielen Dank für diesen Austausch zum Thema selbstbestimmte Kinder. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.